Die Nachrichten von SRF um 18 Uhr mit Marco Koller. Guten Abend. Die aktuelle Lage im Erdbebengebiet in Südostasien und die Welthandelsorganisation, die kein Geld aus den USA mehr bekommt. Das sind zwei der Themen. Das Wetter morgen im Norden meist grau und nass, im Süden zeitweise sonnig. Beim heftigen Erdbeben in Südostasien sind weit über 100 Menschen ums Leben gekommen. Weitere werden vermisst und die Lage ist unübersichtlich. Das Beben der Stärke 7,7 hat vor allem Myanmar und Thailand erschüttert. Livia Schmid.
Über 140 Todesopfer und mehr als 730 Verletzte habe es in Myanmar gegeben. Das sagt die Militärregierung. Und sie rechnet mit weiter steigenden Opferzahlen. Zuvor hatte die Militärregierung den Notstand in mehreren Gebieten ausgerufen und bat um internationale Hilfe. Wie groß die Schäden im Bürgerkriegsland sind, ist noch nicht klar. Das Rote Kreuz schreibt, Gebäude und öffentliche Infrastruktur seien beschädigt worden, also Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude. Außerdem bestehe die Sorge, dass die großen Staudämme im Land einstürzen könnten. Auch betroffen von den starken Beben ist Thailand. In der Hauptstadt Bangkok sind laut Medienberichten mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Dort ist etwa ein Hochhaus eingestürzt, das sich noch im Bau befand. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach mehr als 80 vermissten Personen. Das Erdbeben war nicht nur in Myanmar und Thailand zu spüren, auch in Teilen Indiens, Chinas und Vietnams. Berichte über Todesopfer gibt es aus diesen Regionen keine.
Die Glückskette hat eine Sammelaktion gestartet für die vom Erdbeben betroffene Region. Hilfe sei dringend nötig, sagt Judith Schuller von der Glückskette.
In einer ersten Phase nach einer solchen Katastrophe geht es immer um die Nothilfe. Und diese ist oft in Form von Wasser, von Nahrungsmitteln, auch Hygieneartikeln müssen verteilt werden und gewisse Blachen und so, damit vorübergehende Unterkünfte errichtet werden können. Die Leute kämpfen in diesen Momenten wirklich ums Überleben.
Sagt Judith Schuller von der Glückskette. Vor fast 9 Jahren ereignete sich am Sustenpass ein Unglück mit 2 Kampfjets der Schweizer Armee. Der eine der beiden Piloten verunglückte tödlich. Der zweite wurde angeklagt, zusammen mit dem Fluglotsen, der damals Dienst hatte. Heute hat die zweite Gerichtsinstanz ihr Urteil veröffentlicht. Es bestätigte beide Urteile der ersten Instanz, die Unschuld des Piloten sowie die Schuld des Lotsen. Ruth Witwer berichtet.
Der Fluglotse bleibt schuldig. Wegen fahrlässiger Tötung ist er erneut zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Die zu tiefe Flughöhe habe zum Tod des jungen Kampfjet-Piloten geführt. Der FA-18-Kampfjet zerschellte im Sommer 2016 im Gebirge der Region Sustenpass. Wie die Vorinstanz anerkannte das Berufungsgericht, dass der Lotse zwar in einer langen Kette widriger Umstände schnell entscheiden musste, dennoch hätte er seinen fatalen Funkspruch noch korrigieren können. Für den überlebenden Militärpiloten bleibt es beim Freispruch. Auch wenn er nicht vorschriftsgemäß geflogen sei, trage er keine Verantwortung am Unglück, urteilte die zweite Gerichtsinstanz. Der Ankläger, der militärische Staatsanwalt, akzeptiert die Urteile. Er hatte für beide Piloten Schuldsprüche und höhere Geldstrafen gefordert. Die unterlegenen Verteidiger des Fluglotsen zeigten sich sichtlich enttäuscht heute. Sie entscheiden in den nächsten Tagen, ob sie das Urteil vor das oberste Militärgericht bringen wollen.
Die Welthandelsorganisation WTO bekommt im Moment kein Geld mehr von den USA. Die US-Regierung unter Donald Trump pausiert ihre Zahlungen an die Organisation mit Sitz in Genf. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Auch SRF liegen diese Informationen vor. Bei der WTO hofft man, dass der Zahlungsstopp nur vorübergehend ist. Wirtschaftsredaktor Damian Rast berichtet.
Wenn die USA den Geldhahn zudrehen, fällt das ins Gewicht. Die Vereinigten Staaten sind nämlich die größte Beitragszahlerin der WTO, knapp vor China. Konkret zahlen sie pro Jahr fast 23 Millionen Dollar. Das sind rund 11% des Budgets. Das Geld wird hauptsächlich dafür verwendet, die Löhne der WTO-Angestellten zu bezahlen. Fließt das Geld nicht, kann die Organisation das kurzfristig überbrücken, indem sie ihre Reserven anzapft. Dauert die Zahlungspause aber länger, dürfte die WTO relativ schnell Probleme mit der Liquidität bekommen und Personal abbauen müssen. Noch hofft man bei der WTO, dass die USA, wenn auch verspätet, am Schluss doch noch zahlen werden. Denn die Regierung von Präsident Donald Trump hat zwar angekündigt, alle Zahlungen an internationale Organisationen zu überprüfen, von einem möglichen Austritt aus der WTO war bisher aber nicht die Rede. Trotzdem passt der Zahlungsstopp ins Bild. Die USA blockieren seit Jahren das oberste Gericht der WTO und Trumps Zollpolitik steht teilweise in krassem Widerspruch zu den Prinzipien der Organisation. Die Stimmung bei der WTO ist, wie bei vielen anderen internationalen Organisationen auch, angespannt.
Und damit weiter zu den Börsendaten, gemeldet von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.840 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,5%. Der Euro wird zu 95,37 gehandelt und der Dollar zu 88,15. Soweit die Meldungen. Das Wetter. Morgen ist es im Norden stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Oberhalb von rund 1200 Metern auch Schnee. Im Süden hingegen zeigt sich morgen zeitweise die Sonne. Im Norden gibt's 10, im Süden rund 18 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Michael Wettstein.
SRF 2 Kultur.
Mit Ihren Grüßen im Studio 2 und das Wochenende beginnt hier mit einem Smile. So heißt dieses Stück vom Ezra Collective.
Thank you.
Das Ezra Collective, eine britische Jazz-Fusion-Band hier mit Smile. Vom Sound von Spaghetti Western inspiriert ist das Album Rome von Daniele Lupi zusammen mit dem Produzenten Danger Mouse und zu Gast in diesem Song daraus ist Norah Jones.
Touched the walls of a city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent in to the church, no intent to repent on my knees. Just to cry.
Das war Norah Jones als Gast bei Danger Mouse und Daniele Lupi. Die Abende werden endlich wieder länger. Vor Sonnenuntergang geben die Amseln gerne ein Solo. Nicht alle Vogelstimmen sind so leicht zu erkennen. Es gibt aber einige Tricks, hier einer von einem Hobby-Ornithologen.
Den Gesang der Singdrossel kann man sich auch mit einigen lautmalerischen Merksätzen einprägen. Der wohl schönste stammt aus der Schweiz und ist ein Frage- und Antwortspiel mit Brocken von Französisch und Schweizerdeutsch. Bonjour, 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 Monsieur, Hubert, 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 wohi, 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 auf Bern, auf Bern, auf Bern, auf Bühl, auf Bühl, auf Bühl, auf Bühl, Montreux, 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 bis balu, bis balu, bis balu. Bis balu, oui, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Ja, jetzt ist alles klar, nehme ich an. Heute Abend in der Sendung Passage verrät Martin Kühn und auch noch weitere Ornithologen und Vogelfans, wie man Vögel erkennen kann. Heute Abend um 8 hier auf SRF 2 Kultur. Bisschen gummig und sicher sehr süß, das war die Jelly Roll. Und jetzt ein Song von Duke Ellington mit Benny Benack und Briar Schoenberg.
In a mellow tone, feeling fancy free.
Everything's okay. Oh, the live long day with this mellow song. I can't go wrong. In a mellow tone, that's the way to live. If you're mope and groan, something's gotta give. We'll just go your way. Oh, and laugh and play. There's joy unknown in a mellow tone. I nearly had it with being alone until you came along with your song. Now I can't do no wrong. Oh, just being with you is where I belong. You really make me crazy. You really make me mad. I'm going loony. But in spite of the problems we've had, loving you, it ain't half bad. I thought I found the girl of my dreams. Now it seems our story is just beginning. There's so much winning when you are around to hold my hand. Life with you, it feels so grand. You are my conductor and I'm your band. Won't you play me all night long? Oh, Bria, my love for you is strong.
Ooh, boy, I like your style. You just might have to stay a while, 'cause you make me smile every time you're near to me. Just keep it mellow, and I just might make you my. Squeeze me just like you mean it. When I'm cozy in your arms, nothing's worrying me. Can't you see? We belong together. Our love lasts in any kind of weather. You are mine for all time. Jeep boy, don't you know you are so fine?
See, baden sich geradezu in a mellow tone, diese beiden, die Trompete spielen und singen können, Bryce Gumberg und Benny Bannack III, wie er sich nennt. Da alkoholfreie Getränke offenbar mehr und mehr gefragt sind, gibt es jetzt aufs Wochenende hin einen Smoothie, so heißt dieses Stück von Iro Rantala. Iro Rantala, der finnische Pianist hier mit seinem Trio. Er hat den letzten Auftritt im Musikprogramm vom Studio 2 heute und gleich wird's 6:30.
SRF 2 Kultur.
Literatur und Legasthenie, das beißt sich doch bestimmt, müsste man denken. Wer eine Lese- und Schreibschwäche hat, wird vermutlich nicht unbedingt mit Literatur zu tun haben wollen. Dass dem nicht so ist, dass man sogar als Legastheniker Bücher schreiben kann, das zeigt der heutige Kontext.
Ich bin fast in die Hilfsklasse, so nachher Hilfsklasse vorbeigeschrieben. Und jetzt habe ich Studienabschluss für Bücher geschrieben. Also man könnte sagen, irgendwo kognitiv mangelt es gleich nicht so fest, aber ich habe das Gefühl, ich sei geistig behindert.
Das ist Sebastian Steffen. Er ist 40 Jahre alt, er ist Autor und lebt in Biel und er ist Legastheniker. Er hat aber trotzdem am Literaturinstitut in Biel studiert und schon 3 Romane veröffentlicht.
Und er hatte, wie viele andere mit Legasthenie, sein Leben lang mit dem Vorurteil zu kämpfen, wer nicht richtig lesen und schreiben kann, ist dumm.
Ja, die Vorurteile, die wird man nie ausrotten können.
Das sagt Monika Brunsting, Psychologin und spezialisiert auf Legasthenie.
Es ist erst eine Legasthenie, wenn man viel intelligenter ist als das, was man aufs Papier bringt. Und so müsste man sagen, jeder, der die Diagnose geschafft hat, ist sicher ein intelligenterer Mensch, als man denken würde, wenn man sieht, wie der schreibt.
Wie Sebastian Steffen es geschafft hat, Vorurteile der anderen und eigene Blockaden zu überwinden und trotz Lese-Rechtschreibschwäche zum Autor zu werden und auch was ihm dabei geholfen hat, das erzählen wir hier im Kontext. Ein Kontext von dir, Alice Henkes. Mein Name ist Nicole Freudiger. Also, wir sprechen heute über Literatur und Legasthenie und damit wir gleich wissen, wie das klingt, wenn Sebastian Steffen schreibt, hast du uns eine Passage mitgebracht, Alice.
Genau, und Sebastian Steffen schreibt auf Mundart und die Passage, die ist aus seinem aktuellen Buch, dem dritten, also und den Titel, den auszusprechen, das überlasse ich gerne dir.
Yvette, ich könnte Französisch, heißt der.
Gut, Luc Müller liest einen Ausschnitt daraus.
Wie tönt die? Eine Sekunde tönt. Eine Minute tönt wie das Geräusch vor Bahnhofsuhr, wenn der Sekundenzeiger seine Runde fertig gedreht hat. Für einen Bruchteil Stillstand. Dann macht es Tack und der Minutenzeiger kumpelt um eine Minute vorwärts. Eine Stunde tönt. Ein Tag tönt wie die Kirchenglocke, wie ein Gückel oder wie die Parteigeutz. Unsere Geiss am Morgen um 7 Uhr kurz, bevor er die Frau Doktor die Stalltüre aufgemacht hat und sie endlich mit der Rugel, dem Ross und der Kriege der Häsin zusammen hat können go grasen. Mäh! 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 Das Jahr tönt wie das Geräusch, das der Junikäfer macht, bevor man ihn mit der flachen Hand vom Himmel runterbrätscht. Aber wenn das Jahr so tönt, wie das Geräusch, das der Junikäfer macht, bevor man ihn mit der flachen Hand vom Himmel runterbrätscht, wie tönt das ganze Leben? Wer weiss, wer weiss. Ausgesehen tut es einmal wie eine Sanduhr. Von oben risselt die Zukunft durch die schmale Gegenwart gleichmässig in die innere Vergangenheit.
Poetisch und philosophisch klingt nicht gerade nach jemandem, der Mühe hat mit der Sprache.
Das ist genau der Fehler, den viele von uns im Alltag oft machen. Legasthenie bedeutet nicht, dass jemand ein Problem mit der Sprache hat, sondern mit der Rechtschreibung.
Was da genau das Problem ist, das schauen wir gleich an. Mich interessiert zuerst aber Sebastian Steffen und wie er zum Schreiben kam. Er, der ja selbst von sich gedacht hat, er sei geistig behindert.
Ja, aber das Erfinden und das Erzählen von Geschichten, das hat er immer schon geliebt.
Ich habe Geschichten immer so gerne gehabt. Wenn meine Mutter hat vorgelesen oder Geschichten selber erfingen, habe ich sehr früh damit angefangen. Man kann vielleicht sagen, ich habe ein bisschen in meiner eigenen Welt gelebt als Kind. Das hat immer so zu mir gehört, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
Und auch in der Schule? Da war es am Anfang noch okay, als er so seine ersten Aufsätze schreiben sollte oder durfte. Da hat ihm das noch richtig Spaß gemacht.
Ich bin dann mit meiner Mutter spazieren und wir haben das Gerät gehabt. Und ich kann mich noch an die Geschichte, die ich geschrieben habe, kann mich nicht mehr erinnern, aber an ihre. Sie hat vorgeschlagen, dass ich von einem Apfel schreibe, wo in diesem Apfel lebt ein Zwerg und hat ganz viele so verschiedene Gegangen. Und ich konnte mir das so gut vorstellen. Ich habe dann selber eine andere Geschichte geschrieben, aber das ist so eine bleibende Erinnerung. Und dann habe ich gemerkt, aha, da ist eine innere Welt schon da. Eigentlich schon als Kind, wo ich gewusst habe, irgendwie ein Vertrauen hatte. Das ist etwas, was mir liegt. Und die Geschichten wären auch sogar irgendwo gut angekommen, denke ich. Also wenn man über die Fehler hat können wegsehen und es wirklich inhaltlich hat, die Lehrpersonen braucht, die es inhaltlich können und nicht schriftlich.
Wäre und hätte, höre ich da. Das heisst, die Lehrerin hat eben nicht auf den Inhalt geschaut, sondern auf die Fehler.
Ja, und das sind natürlich sehr entmutigende Erfahrungen, also die ihn auch bis heute prägen. Er führt so eine Art Journal, da notiert er Erfahrungen und Erinnerungen. Und eine dieser Erinnerungen aus der Schulzeit, die hat er mir vorgelesen.
Ein dummes Kind lernt sehr schnell, dass es nicht reicht. Von jeder Rechnung, jedem Diktat, von jeder Ziele, jedem Buch. Es liegt die halbe Nacht wach und sagt zu sich, jetzt schaffe ich es, jetzt lese ich den ganzen Satz fehlerfrei und dann noch gerade einen und den Rest vor Seite. Und morgen werde ich die ganze Klasse, die ganze Seite ohne zu stocken vorlesen. Und wenn die Lehrerin fragt, um was es auf dieser Seite ist gegangen, wird ihr sagen, um was es auf dieser Seite ist gegangen. Und die richtige Antwort wird sein, ja, Baschi, ein Mongol auf einem Ross, ja, wie heisst der Mongol? Genghis Khan? Gut, Baschi, hey, du kannst es ja.
Das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, aber er liest jetzt hier sehr flüssig für jemanden mit Legasthenie.
Ja, das stimmt, aber er kann seine eigenen Texte auch weitgehend auswendig. Und er hat mir dann auch noch erzählt, wie schlimm dieses Genghis Khan-Leseerlebnis für ihn war.
Es war eine ganz schlimme Nacht. Ich habe ganz lange probiert. Ich hatte das Gefühl, ich müsse jetzt ein Buch lesen. Ich müsse jetzt die... Und wenn natürlich noch schon die Nase auf den Krampf geht, natürlich überhaupt nicht. Und natürlich habe ich eben am nächsten Tag nicht einmal über Inhalt habe ich etwas können sagen, ob schon ich mich wirklich gezwungen habe, das Buch zu lesen.
Hat wirklich gelitten in der Schule.
Ja, und dann kam noch obendrauf, seine Familie, das waren so die Ökos, ohne Auto, ohne Fernseher in dem Dorf, in dem die gelebt haben, im Berner Seeland. Also er war wirklich ein Außenseiter in der Schule.
Und wann hat man dann gemerkt, dass er Legastheniker ist?
Sehr früh schon, also gleich als er in die Schule gekommen ist. Und das hat auch wirklich seine gesamte Schullaufbahn geprägt.
Und dann gibt es so die verschiedenen Auffanggefäße. Also zuerst bekommst du irgendwie eine Stunde mit der Heilpädagogin und einem Heilpädagogen, der probiert, ins Raster reinzuhelfen. Und was mir denkt, häufig ist das Ding, man muss halt sensibel drauf sein, was die Kinder haben. Die passen vielleicht jetzt einfach nicht in das rein. Und wenn ich mir so denke, wow, bei mir hat es mein Kindergarten angefangen, meine erste Erinnerung habe ich von dort. Das war so schlimm gewesen, dann gehst du 9 Jahre in die Schule und nimmst es einfach mit und das passiert immer noch. Es ist wie, ja, wir haben so grosse Klassen, da gehen, wenn dort nicht innen funktioniert, dann gehst du unter im System.
Alice, was ist denn das Problem bei der Legasthenie? Also was funktioniert da nicht?
Ich habe mit einer Expertin gesprochen, Monika Brunsting. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin, viele Jahre aktiv im Verband Dyslexie Schweiz. Und sie sagt...
Unter Legasthenie versteht man Schwierigkeiten in der Schriftsprache, Lesen oder Rechtschreiben oder beides. Und es gibt Menschen, die sind sprachlich zwar sehr begabt, mündlich, die können hervorragend kommunizieren und ganze Geschichten erzählen, aber sie können nicht kaum ihren Namen schreiben. Das ist dann eine ganz kritische oder schwierige Kombination.
Also das ist die eine Seite. Es gibt auch Formen von Legasthenie, die wirklich mit Problemen beim Spracherwerb zusammenfallen. Also dass Kinder erst sehr spät sprechen lernen. Und es gibt auch verschiedene Arten, wie Leserechtschreibschwäche sich äußern kann.
Man kann entweder nur im einen Bereich lesen oder nur im Rechtschreiben. Oder man kann auch in beiden Bereichen Schwierigkeiten haben. Und die Leute, die nicht gut beim Lesen sind, die werden meist nicht entdeckt, weil... Die Kinder selber merken das ja nicht, die kennen nur sich und die, für die ist es normal, so zu lesen, wie sie lesen. Das Rechtschreiben hinterlässt Spuren und das hat früher die Leute aufgerüttelt und die haben gesagt, das muss anders werden, machen wir Therapie.
Und ist es ein Problem, dass es bei diesen Menschen, die eben nur diese Leseschwäche haben, länger unentdeckt bleibt?
Das ist ein großes Problem, denn die verlangsamte Lesefähigkeit, die beeinträchtigt auch das Textverständnis.
Und wenn man sehr langsam liest, dann kann das Hirn sich den Sinn nicht merken. Das Kurzzeitgedächtnis hat einen Umfang von wenigen Sekunden. Und wenn man diese wenigen Sekunden für 2 Wörter braucht, dann ist das fast nicht mehr möglich.
Das heißt, wenn man diesen Menschen den Text vorlesen würde, dann würden sie es sofort verstehen?
Genau.
Was ist denn die Ursache von Legasthenie?
Ja, so ganz genau weiß man das nicht, nur dass die Ursachen im Gehirn liegen, erklärt die Psychologin Monika Brunsting.
Aktuell ist es Mode zu sagen, das ist eine Neurodivergenz. weil die neurologische Forschung hat große Fortschritte gemacht und ganz viele Dinge, die man früher nicht erklären konnte oder anders erklärt hat, die werden heute mit dem Hirn erklärt und sagen einfach, etwas funktioniert anders bei den Leuten, ohne dass man wüsste, was genau es ist. Und man geht davon aus, das ist eine andere Funktionsweise des Gehirns, also nicht eine Krankheit. Aber diese Funktionsweise, die gehört halt dann doch eben sehr zum Menschen und führt dann dazu, dass man da gar nicht so wirklich drüber hinwegkommt. Mit der muss man leben lernen.
Ja, und man geht davon aus, dass es auch genetische Ursachen gibt für Legasthenie. Und in der Schweiz hat etwa jeder 20. Legasthenie und es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer.
Und was kann man dagegen machen?
Nicht viel, also heilen kann man es nicht.
Man kann nur trainieren, dass es besser geht. Ja, aber ganz anders wird es, ganz gut wird es wohl nie. Aber alle, die älter sind, beschreiben das, dass sie mit jedem Jahr, dass sie länger auf dieser Welt sind, das ein bisschen besser können. Weil so Grundwortschatz oder jeder Mensch hat seinen Wortschatz und den kann man dann mit der Zeit ziemlich gut. Der wird dann einfach herausgefordert, wenn man vielleicht mit 50 eine Weiterbildung macht. Aber dann gibt es eben den Nachteilsausgleich.
Nachteilsausgleich?
Das heißt, dass man bei Prüfungen, also zum Beispiel an der Schule, an der Universität, etwas mehr Zeit erhält. Eben weil man weiß, also man kann Legasthenie nicht wegtherapieren, man kann den Betroffenen nur helfen, besser damit klarzukommen.
Dismiss you out of hand. You've got a beautiful face. It would take you places.
Gehen wir zurück zu Sebastian Steffen. Wir haben gehört, die Schule, die war wirklich sehr schwierig für ihn. Er war auch geplagt von Selbstzweifeln. Wie ging es dann weiter mit ihm?
Also nach der 9. Klasse hat er erstmal so ein berufsvorbereitendes Schuljahr gemacht, um sich auf eine Lehre vorzubereiten.
Ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich habe mir auch nichts zutraut. Also, ich habe mir zwei Lehrstellen angeschaut. Das eine war Spengler und das andere Beck. Ich konnte beide haben und habe einen Spengler genommen. Weil am Wochenende hat man dort frei gehen. Genau. Das hat nicht so richtig zu mir gepasst, Spengler. Ich habe das anderthalb Jahr probiert, aber ich war vor allem anwesend. Nein, eigentlich nicht. Und dann habe ich die Lehre abgebrochen und bin in Altersheim gearbeitet als Praktikant. Und habe dort anderthalb Jahre im Altersheim gearbeitet. Ich habe noch mit einem Kind gearbeitet, das eine zerebrale Lähmung hatte. Und meine Eltern haben parallel dazu im Jura ein Heim aufgetan für Erwachsene mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Irgendwie bin ich dann auch noch dort gelandet. Und dort habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht zum FAB, also Fachangestellte Behindertenbetreuung.
Ja, und in dieser Lehre hat er dann die Erfahrung gemacht, dass er auch was erreichen kann in seinem Leben.
Also ein erster Erfolg in der Berufskarriere und eben nicht der letzte. Da kommt ja noch dieses Studium am Literaturinstitut. Wie kam er dahin?
Also er hat schon seit längerem Musik gemacht und für diese Musik hat er auch Texte geschrieben. Mhm. Und Freunde von ihm, die haben ihm gesagt, versuch's doch mal, bewirb dich da. Irgendwann hat er sich das auch getraut und das hat funktioniert. 2012 bis 2016 hat er am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert.
Nein, also ich habe mich komplett als Aussenseiter gefühlt.
Also du musst dir vorstellen, Sebastian Steffen war einer der wenigen ohne Matur am Literaturinstitut. Und er hat Leserechtschreibschwäche. Also das war wirklich herausfordernd für ihn. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe ihn im Literaturinstitut zum Interview getroffen. Mhm. Und die Zeit dort, die geht ihm wirklich immer noch nach.
Es ist schon jetzt so, es ist so ein gemischtes Gefühl, wieder hier zu sein. Einerseits mega schön, weil ich mega viel gelernt habe über Textarbeit. So, es war gut wert gewesen. Andererseits bin ich in die Kürze gehockt, so mit halben Panikattacken und habe nie etwas gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass sie alle so gescheit mit ihrer Matur und allem, was sie da haben. Und ich kann nichts. So, das war so das Gefühl. Dann habe ich aber so gemerkt, bei den Semesterlesungen, aha, mal, da passiert etwas. Oder meine Texte sind irgendwie angekommen. Aber auch also so um Theorie ist gegangen, ist es ein riesen Knurz gewesen für mich.
Ja, als wir dort waren, also da gab es vor allem einen Seminarraum im Literaturinstitut, der wirklich etwas in ihm ausgelöst hat.
Mein Herz pocht so laut, das ist so. Ich weiß auch nicht, dass man nicht mehr denken kann. Einfach, das ist schon noch verrückt. Im Nachhinein ist eigentlich alles gut gekommen. Und der Abschluss gemacht, das ist meine Buchveröffentlichung, die habe ich jetzt. Das ist wie so, es würde theoretisch länger, aber mit so einer Kindheit, das Gefühl, das gibt dir halt das Leben lang zu tun.
Ja, und diese Erfahrungen, die er gemacht hat am Literaturinstitut, die scheinen auch in seinem jüngsten Buch auf.
Höchste Zeit, dass wir noch mal was hören.
Ja, es gibt eine sehr schöne Szene, die vom Literaturinstitut inspiriert ist. Da gibt's einen Ich-Erzähler in dem Buch und der arbeitet in einer Alpwirtschaft. Und da kommt dann eine Gruppe von Literaturstudierenden vorbei und einer von diesen Studierenden, genannt der Thurgauer, der brüstet sich mit seinem sehr, sehr schwierigen Familienleben. Sein Bruder ist suizidgefährdet.
Der Thurgauer sagt, er hat so ein schlechtes Gewissen. Er würde ihn ja gehen, aber dann sei er ganz allein, sagt er. Und ich, meine Mutter hat mich als Bub ausgesetzt. Meine Eltern sind beide tot, kontert der Thurgauer. Vor 21 Jahren eine abgestürzte Gondel. Jesus Gott, sagt Sommersprossen. Und die feine Stimme, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist. Das wollte ich mir gar nicht vorstellen. 17 war er, sagt der Thurgauer. Sie brüht erst 13. Hey, nein, sagt die feine Stimme. Das ist so übel. Das ist gar nichts, höre ich mich sagen. Vielleicht ein bisschen zu laut, meine Ohren feuerheiss, die Stimme heiser. Ich bin mit Entzugserscheinungen auf die Welt gekommen. Heroin, die älteren Junkies. Ich sage, Urvertrauen. Ich sage, es ist alles eine Frage vom Urvertrauen. Ich sage, das Urvertrauen bildet sich in den ersten 3 Jahren. Wer in den ersten 3 Jahren behütet aufwächst, gestillt wird, Liebe erfahrt, wird locker mit so einem Gondelabsturz fertig. Der Thurgauer grennt. Der vorwurfsvolle Blick vor Annie Ernaux, der vorwurfsvolle Blick vor Sommersprossen, vor feiner Stimme, vom Brillenträger. Ich gehe kochen.
Ja, das ist ja mein Lieblingsteil eigentlich. Ja, weil es so grotesk wird, dort sind so zwei verschiedene Aufmerksamkeitsbedürfnisse. Im Grunde ist es etwas, wo man nicht so das Gefühl hat, man kann nicht punkten, aber ich habe beide das Gefühl, wow, das ist meine Persönlichkeit. Aber das über das Mitleid definiere ich mich. Also, wenn du natürlich so zwei Leute hast, die darum möchte ich, für wen es schlechter geht, das hat etwas sehr Komisches, aber das ist Zeug, das ich tatsächlich schon beobachtet habe, was passieren kann.
Ich gehe kochen. Das gefällt mir. Schreibt Sebastian Steffen eigentlich immer auf Mundart?
Nein, am Anfang hat er seine literarischen Texte noch auf Hochdeutsch geschrieben.
Also die Lieder habe ich immer auf Dialekt geschrieben. Und die Prosatexte immer auf Hochdeutsch. Und so habe ich mich auch am Institut beworben. Ich habe das Gefühl, kein Schreiben muss man auf Hochdeutsch. Ob ich ja schon gewusst, dass es so Mundartliteratur gibt, dann habe ich das Gefühl, das kann man nicht ernst nehmen, das liest ja niemand. So, das ist wie ein viel zu kleines Publikum. Und, ich habe nicht gemerkt, selber, dass ich mich auf Mundart viel präziser und rhythmischer, schöner ausdrücke als auf Hochdeutsch. Auf das bin ich dann in meinem Institut aufmerksam gemacht worden, dass die Texte literarisch viel höhere Qualität haben. Es hat viel näher dran noch bei der Emotion, denkt es mir, das Mundart. Man ist eingeschränkter von der Grammatik, es kommt mir an sich entgegen. Im Deutschen habe ich das Gefühl, da verliere ich mich auch eine Möglichkeit. Oder ja, ich nehme mich mit der Zeitform, dass ich dann nichts durcheinander bringe. Und so. Genau.
Fällt es denn jemandem mit Legasthenie einfacher, auf Mundart zu schreiben?
Das ist gut möglich, sagt die Psychologin Monika Brunsting.
Da gibt es keine Regeln. Da kann er schreiben, wie er will.
Für Sebastian Steffen ist wichtig, dass seine Texte einen gewissen Rhythmus haben. Und wenn er Mundart schreibt, dann kommt er in so einen richtigen Groove rein.
Da hast du auch noch ein Beispiel mitgebracht.
Genau, eine Szene aus dem aktuellen Buch, in der es darum geht, dass ein Mord entdeckt wird. Ja, und diese Entdeckung ein Dorffest jäh beendet.
Die Dorfmeisterschaft. Die verbrannte Sau brätelt am Spiess, übergossen, mit Bier, lachende Bärte. Schade um die feine Sau. Schade um das schöne Fest. So ein Mord ist halt eben doch der ultimativ Stimmungskiller. Wer jetzt noch lacht, kommt in die Hölle. Und alle mögen durcheinander. Kriegel, stell den Schlager ab! Von jetzt an sind wir alle traurig. Ist das klar? Aber was ist mit der Sau? Die bringen wir ins Alki heim. Und was ist mit dem Alk? Den lehren wir weg. Und was ist mit den Salat? Die verfüttern wir den Säu.
Eine Spitzenfeder hat er, der Herr Steffen. Gefällt mir.
Ja, aber hier hört man auch wirklich gut, wie wichtig der Rhythmus für Sebastian Steffens Text ist. Also er entwickelt auch seine Texte wirklich so am Rhythmus entlang.
Ja, eigentlich gibt es dort eine Sprachmelodie, wo quasi die ersten paar Ziele sind dort so ein bisschen wie entscheidend. Also die ersten Sätze, also wenn ich jetzt hier habe, ich würde auch gescheiter den metallischen Geschmack im Gaumen nach dem Schlag von der Tür ins Schloss, dann habe ich wie schon den Rhythmus und dann klopfe ich mit oder spiele ich mit der Gitarre mit und dann denke ich noch nicht so fest an Inhalt, das kommt dann her.
Also wie wenn er ein Lied schreiben würde.
Stimmt. Und da ist er auch nicht der Einzige. Also es gibt und gab auch immer wieder andere Autoren, die so arbeiten. Gustave Flaubert zum Beispiel, Thomas Bernhard. Und Thomas Bernhard ist mit seiner rhythmischen Kunstsprache auch sehr wichtig für Sebastian Steffen.
Ja, so Wittgensteins Neffe ist für mich wahnsinnig wichtig gewesen, recht lange so. Mhm. Genau. Aber auch wegen dem, den Wiederholungen. Aber sie haben nicht einfach Wiederholungen. Es gibt wie jedes Mal ein neues Bild. Also das gleiche Bild, aber du schaust es von einer anderen Seite an. Also so ist es mir vorgekommen.
Jetzt ist Thomas Bernhard ja nicht gerade der einfachste Autor zu lesen. Also auch für dich und mich nicht, die keine Leseschwäche haben. Und ein Buch zu schreiben ist auch nicht gerade leicht. Fällt es Sebastian Steffen denn einfach leichter zu lesen und zu schreiben unterdessen?
Also es fällt ihm nicht wirklich leichter, aber er hat gelernt, mit seiner Leserechtschreibschwäche zu leben. Er nutzt verschiedene Hilfsmittel, wie das Word-Korrekturprogramm zum Beispiel. Aber er nutzt auch Techniken, an die man vielleicht nicht sofort denkt.
Dann blöd, aber Yoga ist zum Beispiel ohne Strategie oder Atemübungen. Weil es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel das noch Legasthenie ist und wie viel einfach irgendwie so Selbstkonzept, ich kann das nicht. Und darum klappt es eh nicht. Irgendwie, wenn man 3 Bücher geschrieben hat, dann könnte man sagen, ja, eigentlich würde es ja gehen jetzt. Der Stress ist eigentlich nicht mehr so nötig, aber ja. Das ist halt so.
Also Yoga und Atmen, da geht es darum, die eigenen Blockaden zu lösen und diese Versagensangst klein zu halten.
Ja, genau. Also als er klein war, da hatte er nicht genügend Raum, um ein normales Verhältnis zum Lesen und Schreiben zu entwickeln. Sebastian Steffen denkt heute, mit 40, eins der Hauptprobleme in seiner Schulzeit war, dass die Klassen einfach zu groß waren und dass es zu wenig Lehrpersonen gab und dass diese Lehrpersonen einfach auch zu wenig Zeit hatten. Wenn jemand sich mehr Zeit für ihn hätte nehmen können, dann hätte ihm das sehr geholfen.
Aber das Wichtigste, finde ich, ist Zeit. Zeit haben für die Kinder, nur dass sie sich dürfen entwickeln.
Und Monika Brunsting, die sieht noch ein weiteres Problem. Generell werde heute mit den Schülerinnen und Schülern zu wenig Rechtschreibung geübt.
Wir trainieren die Rechtschreibung überhaupt nicht mehr so, in der Schweiz auf jeden Fall. Es herrscht der Glaube vor, das kommt von selbst.
Das, muss ich sagen, überrascht mich jetzt ein wenig, weil ich hätte gedacht, es sei für Kinder mit Lese- und Schreibschwäche besser, wenn eben nicht so sehr auf die Orthographie gepocht würde.
Ja, das ist genau der Zwiespalt, in dem wir leben. Auf der einen Seite gibt es eine Pädagogik, die fordert mehr Fehlertoleranz, mehr Freiraum. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Gesellschaft, in der Rechtschreibfehler nach wie vor sehr verpönt sind.
Und also zum Beispiel beim Bewerbungsschreiben oder so?
Ja, genau. Auch wenn man sich für einen handwerklichen Beruf bewerben will, muss das Bewerbungsschreiben fehlerlos sein. Und und wenn Menschen mit Legasthenie in der Gesellschaft bestehen wollen, dann müssen sie einfach üben, üben, üben.
Üben zu lesen, üben zu schreiben. Sebastian Steffen macht das gleich mit eigenen Texten. Arbeitet er schon am nächsten Buch?
Ja, er schreibt an einem Text, in dem er seine Schulerfahrung verarbeitet.
Das Trauma, der Komplex der Schule, wird immer abtrainieren. Ich werde jetzt mit dem alles mal aufschreiben und er abschließen mit dem Gefühl ungenügend zu sein. Und ich habe wahnsinnig viele Erinnerungen, die ich halt gespeichert habe aus einem blöden Grund. Die Erfahrung vom Schreiben merke, wenn ich etwas mir immer wieder erzähle, was aber näher in einen literarischen Text hinein tue, kann ich auch ein bisschen Abstand nehmen und vielleicht mal mich von diesem Gedanken verabschieden. Das ist jetzt so ein bisschen der Wunsch. Und es ist halt auch so komisch, was dort passiert ist. Für mich. Es hat da sehr viele lustige Aspekte.
Will er denn, kann er mit seinem Beispiel auch anderen Betroffenen Hoffnung machen?
Nicht nur.
Also es wäre ja die Hoffnung, ja. Irgendwo. Aber ich muss zwar sagen, dass ich mich als Kind vor so einem Beispiel auch unter Druck gesetzt gefühlt habe. Wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich auch abhänge und sage, ich kann nichts, ich bin nichts, es geht alles nichts. Und die Eltern haben gesagt, ja, aber schau mal, der Anthony Hopkins oder so, oder die Whoopi Goldberg oder so, die haben auch so eine Art Legasthenie gehabt oder so. Und schau mal, wo die jetzt sind, habe das Gefühl gehabt, ja. Aber ich nicht, das kann ich nie. So. Also es kann auch abschrecken, das weiß ich. Aber es wäre schon auch ein bisschen die Hoffnung, zu sagen, eigentlich ist alles möglich.
Das war Sebastian Steffen, Literat trotz Schreibschwäche. Ein Kontext von dir, Alice Henkes. Produzent Raphael Zehnder, Sounddesign Serge Krebs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Die Musik für diese Sendung hat übrigens Sebastian Steffen selbst ausgewählt. Sein neuestes Buch, Yvette, die könnt Französisch, ist im Verlag der Gesunde Menschenversand erschienen. Die Passagen aus diesem Buch hat Luc Müller eingelesen. Und über Mäh kleien, aber noch viel mehr über Lob, da freuen wir uns wie immer per Mail an kontext@srf.ch.
Ich hocke auf dem Bänkli, ich hocke in der Beiz, ich hocke im Park, hocke allein, ich hocke in der Gruppe, ich hocke im Büro, ich hocke im Zug, hocke im Kino.
Zu jeder Sebastian Steffen mit seiner Band zum Schluss von Kontext. Und bis zum Echo der Zeit um 7 noch ein paar Takte vom Gitarristen Roman Novka.
Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen vom Freitag, dem 28. März. Das schwere Erdbeben in Südostasien ist gleich unser Schwerpunkt. Vor allem in Myanmar werden viele Opfer befürchtet. Aber auch die thailändische Hauptstadt Bangkok hat Tote zu beklagen. Dann Südsudan am Rand eines erneuten Bürgerkriegs. Präsident Kiir setzt seinen Vize unter Hausarrest. Vielerorts im Land wird gekämpft. Leidtragend sei die Zivilbevölkerung.
Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit oder Bildung oder Sicherheit gibt es von Seiten der Regierung im Land fast gar nicht.
So Afrika-Kenner Gerrit Kurz im Echo-Gespräch. Ungebetener Besuch in Grönland. US-Vizepräsident Vance und seine Frau treffen heute auf der Arktisinsel ein. Und israelische Angriffe auf Ziele in Syrien. Man mache sich das fragile Gleichgewicht zunutze, sagt Nahostexperte Jost Hiltermann.
Well, when you want to weaken your enemy, you split them up. Divide and rule.
Wenn du deinen Feind schwächen willst, spalte ihn, teile und herrsche. Ein heftiges Erdbeben hat mehrere Länder Südostasiens erschüttert. Noch ist die Lage zum Teil unübersichtlich. Nach derzeitigen Informationen ist es zu schweren Schäden gekommen. Es werden viele Tote befürchtet. Das Epizentrum des Bebens lag in Myanmar und hatte gemäß US-Erdbebendienst eine Stärke von 7,7. In Myanmar ist auch das Schweizer Hilfswerk Helvetia